direkt aus der Rundfunkanstalt Bamberg die Bamberger Psychokalypse mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Raab. Herzlich willkommen zur Bamberger Psychokalypse. Mein Name ist Niklas Döbler. Ich bin Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für allgemeine Psychologie und Methodenlehre der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und wie immer mache ich diesen Podcast nicht alleine, sondern mit meinen zwei methodisch kompetenten Kollegen Dr. Marius Raab und Professor Dr. Klaus-Christian Carbon. Hallo.
Servus, hallo.
Hallo.
Marius nickt affirmativ voller...
Ich nicke geschmeichelt.
Geschmeichelt. Ja, wir haben die letzten drei Wochen über verschiedene Methoden gesprochen. Wir haben über das fMRI gesprochen, EEG, Eye-Tracker. Es gibt aber natürlich noch ganz, ganz viele andere Methoden. Und weil es so viele gibt und wir unmöglich alle besprechen können, dachten wir uns, okay, wir sprechen heute einfach mal ein bisschen über Lieblingsmethoden. Und daher die Frage an dich, Marius, und an dich, Klaus, was sind denn so eure Lieblingsmethoden? Über welche Methoden sollten wir auf jeden Fall nochmal sprechen? Und wie immer die Frage, was hat man Cooles damit schon rausfinden können?
Wir sollten unbedingt über den Emotional Footprint reden, glaube ich,
unbedingt.
Klaus, oder? Das,
bitte,
ganz wichtig. Weiß nicht, da war ich relativ frisch am Lehrstuhl und dann hatte Klaus eben mal die Idee, dieses Balance Board der Nintendo Wii für die psychologische Forschung zu nutzen. Und dann haben wir das uns zusammen überlegt. Und ich habe mich so um die Schnittstelle gekümmert, bis ums Programmieren. Und wir haben das auch wirklich zum Laufen gekriegt. Also das wäre eine der Dinge, über die wir heute vielleicht mal sprechen können. Ich weiß nicht, hast du noch weitere?
Ja, also ich würde vielleicht gerne über EDA sprechen, elektrodermale Aktivität. Das fände ich auch noch eine spannende Sache. Aber ich meine, Emotional Footprint ist natürlich viel toller. Ganz viel toller.
Was habt ihr da gemacht?
Also die erst vielleicht ganz kurz zur Anforderung, weil du ja auch das kurz noch eingeframed hast. Und dann übergebe ich gerne an dich, Marius. Aber es war tatsächlich so, ich habe mit einem Unternehmen damals zusammengearbeitet. Die wollten irgendeine Methode. Die haben es wirklich genauso gesagt. Sie brauchen irgendeine Methode, ob ich eine kenne, wo Menschen tatsächlich, ohne dass sie befragt werden, dass wir trotzdem wissen, was die emotionale Reaktion oder affektive Reaktion auf ein bestimmtes Produkt ist. Ja, das war wirklich der Ausgangspunkt, weil sie der Meinung waren, dass diese High-Profile-Kundinnen in dem Fall tatsächlich nicht befragt werden sollten, sondern sollte man das ablesen. Und am Gesicht beispielsweise oder an einer körperlichen Reaktion oder wie auch immer. Und sie haben mir das völlig offen gelassen. Und dann bin ich zurückgekommen von dieser Dienstreise und dann habe ich mit Marius drüber geredet und dann hatten wir eben diese Idee mit einer Gewichtsverlagerung des Körpers, weil uns deutlich aufgefallen ist, dass sich das verändert hat und Marius dann auch noch eine faszinierende Theorie aus den 50er Jahren tatsächlich ausgegraben hat, wo das genau beschrieben worden ist. Davon wird Marius bestimmt gleich erzählen. Und das Spannende ist eben, dass das genau dann wiederum so ein Moment war, wo es wirklich geschnackelt hat. Also weil wir tatsächlich immer davon gesprochen haben, immer wieder betont haben, dass ja eine Emotion wirklich ein Bewegen aus dem, also das ist eine körperliche Bewegung, es ist eben eine Emotion, also da ist Motion drin, da ist Bewegung drin und es ist eben nicht irgendwie einfach so, wie das ja oftmals irgendwie ein bisschen falsch verstanden wird, das ist halt so eine Gehirnaktivität und die kommt dann irgendwie nach draußen, in dem vielleicht ein Muskelzucken zu sehen ist, sondern meist ist es eben auch so eine ganzheitliche körperliche Bewegung und genau an diesem Punkt haben wir dann uns überlegt, wie könnten wir das machen?
Dazu vielleicht noch ganz kurz zu diesem Emotion-Bewegung. Es gibt ja das griechische Wort Thymos, was heute veraltet ist, aber so für ein bisschen so für den Gemütszustand herrührt. Und das bedeutet aber tatsächlich in der ganz, 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 ganz alten, ganz, ganz alten Altgriechisch eben auch eher Bewegung. Es wurde in dem Sinne verwendet, also dass man sagt, okay, ich bin wütend, ich renne irgendwo rauf hin, um irgendjemanden zu schlagen oder irgendwas kaputt zu machen und das ist mein Thymos, diese Bewegung auf etwas hin, aber wenn ich stehen bleibe, dann habe ich auch keinen Thymos mehr sozusagen. Also hier eine ganz antike Vorstellung, was es eben bedeutet, in einem Gemütszustand, in einem heutzutage würde man sagen emotionalen Zustand zu sein. Aber Marius.
Genau, diese emotionalen Zustände sind in der modernen Forschung oft, ist diese Bewegungskomponente gar nicht mehr so spezifisch. Es wurde ja gerade die letzten Jahre und Jahrzehnte ging es natürlich auch viel um den Verstand, wie der mit der Emotion wechselwirkt oder wie sich eben Emotion und Ratio zueinander verhalten, auch wie Emotionen sozial entstehen, also in der Interaktion mit anderen. Aber diese spezifische Bewegung ist da ein bisschen in den Hintergrund geraten. Und es gibt eben von 1950 die Theorie von Kafka, also hat jetzt nichts mit dem Schriftsteller zu tun. Dieser Kafka war eben Psychologe und hat sich mal überlegt, was sind denn die Grundbewegungszustände, die ein lebender Organismus eigentlich so einnehmen kann. Und ist eben, finde ich, sehr schlüssig auf vier Stück gekommen. Zum einen, wenn ich etwas toll finde, dann will ich das vielleicht näher zu mir haben oder ich will mich selbst näher hinbewegen. Oder wenn ich etwas gefährlich oder eklig finde, dann will ich mich vielleicht davon wegbewegen oder ich will diesen Gegenstand, dieses Objekt von mir wegschubsen. Also das ist so schön zum Beispiel hin mit mir zu dir oder weg mit dir von mir. Also diese Grundemotionen, sowas wie Liebe oder auch Ekel oder Angst. Also ganz grundlegende Bewegungen, das macht schon sehr viel Sinn, weil was ist eine Emotion? Es ist eine wahnsinnig schnelle Bewertung einer Situation. Und was bringt mir so eine Situationsbewertung, wenn ich nicht auch sofort und unmittelbar eine passende Handlung initiieren würde? Weil wenn ich dann eben nichts tue und erstmal doch wieder das Nachdenken anfange, hätte ich mir diese schnelle Bewertung ja auch sparen können. Das heißt, es ist total plausibel, dass Emotionen immer schon direkt mit vielleicht auch einer sehr spezifischen Bewegung oder zumindest Bewegungsvorbereitung einhergeht. Ja, und das haben wir da einfach probiert. Wir haben dieses Balance Board eben angeschlossen, beziehungsweise mit der drahtlosen Übertragung, mit der es normalerweise mit der Spielkonsole Wii von Nintendo verbunden ist, haben wir es eben mit einem PC verbunden und konnten da eben richtig schön dann 100 Messpunkte pro Sekunde, vier Sensoren sind da drinnen, eben auslesen, wie jemand, der auf diesem Board steht, gerade sein Gewicht verteilt und eben aus dem Zeitverlauf zum Beispiel schauen, beugt sich die Person jetzt nach vorne oder nach hinten und haben dann eben mit einer sehr schönen zeitlichen Auflösung auch sehr spezifisch sehen können, wie sich Menschen bewegen oder verhalten, wenn wir ihnen mutmaßlich emotionale Bilder zeigen. Von einer Spinne zum Beispiel, von einem Sonnenuntergang oder von einem wilden Tier, was da drauf im Sprung abgebildet ist. Also einfach, was die Leute vielleicht ein bisschen auch emotional bewegt.
Zwei Fragen hätte ich. Und zwar, oder beziehungsweise anderthalb Fragen. Erstens, was ja so interessant bei dieser Methode ist, dass wir ja hier über Bewegung, über Gewichtsverlagerung sprechen, die von außen überhaupt nicht wirklich klar ersichtlich sind und die uns vielleicht auch überhaupt nicht selbst so sehr bewusst sind. Es gibt ja viel Forschung zum Thema Embodiment, Social Embodiment, wo das Umgekehrte versucht wurde, dass man sich gesagt hat, okay, wir lassen Menschen Annäherungsgesten vollbringen, dass man zum Beispiel sagt, ich tue so, als würde ich etwas greifen und zu mir ziehen und das soll sich dann in einer positiveren Einstellung zu irgendeinem Objekt widerspiegeln. Ich beäuge diese Forschung extrem kritisch, weil es für mich halt eine Umdrehung des Pfades ist und der nicht unbedingt sichtbar ist. Das bedeutet nur, weil ich mich bei positiven Emotionen zwar vielleicht vorlehne und auch eine Annäherungsgeste hinzufüge, heißt es aber noch lange nicht, dass ich eine positive Emotion evozieren kann, wenn ich diese entsprechende Geste vollführe. Aber das nur am Rande. Aber jetzt zu dem Bezug auf die Gewichtsverlagerung. Hier haben wir es ja eben nicht mit dieser klaren Annäherungsgeste zu tun, dass ich sage, okay, ich merke oder ich sehe bewusst, wie ich etwas greife und zu mir nehme, sondern natürlich, ich habe eine gewisse Wahrnehmung meines Körperschwerpunkts, ich adjustiere mich, aber mir als Person in der Situation ist wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass ich da jetzt ein bisschen mehr Gewicht auf die Zehen verlagere.
Ja, auch also, nach außen nicht unbedingt, weil sonst würden die Leute ja ständig umfallen, wenn sie eine Emotion verspüren. Das heißt, es wird ja sofort ausgeglichen von unserem Gleichgewichtsapparat, was ja auch wahnsinnig komplexe Bewegungen sind. Das sieht man auch auf diesem Board, wie dieses Auspendeln. Und wir stehen ja nicht wirklich still, wir schwanken sowieso immer ein bisschen. Und in diesen Grundbewegungen und Ausgleichsbewegungen versuchen wir dann eben noch das Signal der eigentlichen emotionalen Bewegung zu finden. Aber so richtig sehen tust du von außen nur, wenn du sehr genau hinschaust. Und man selbst merkt es wahrscheinlich gar nicht.
Ja, vielleicht zwei Sachen dazu. Also das war tatsächlich, in einer gewissen Weise ist das tatsächlich so, die ersten Ergebnisse, die wir hatten, haben wir als ziemlich sensationell erkannt. Nämlich immer dann, wenn wir vorhergesagt haben, oh, hier müsste ein Annäherungsverhalten sein. Und wir dürfen ja nicht vergessen, die stehen auf einem Board. Das heißt, die dürfen nicht sich bewegen nach vorne oder nach hinten, sondern die können pendeln. Also ihnen wird das natürlich nicht gesagt, ihr dürft pendeln, sondern ihnen wird einfach gesagt, bleibt hier stehen. Und normalerweise würdest du beispielsweise bei Ekel, würdest du vielleicht einerseits also das ganze Repertoire nutzen. Du würdest vielleicht die Augen zumachen, würdest nach hinten, du würdest dich ein bisschen ducken, du würdest vielleicht eine Abwehrhaltung machen und so weiter. Und das ist jetzt so ein bisschen kondensiert in diesem doch relativ statischen, wo du nur pendeln kannst und das noch nicht mal weißt, dass du das pendeln wirst. Ja? Aber immer dann, wenn die Annäherungsverhalten wollten und wir gesagt haben, Mensch, das muss ja eine Verlagerung nach vorne sein, war aber eine Verlagerung nach hinten zu sehen. Erstmal als erste Reaktion. Und genauso andersrum, wenn wir gesagt haben, Aversion, also nach hinten, war es erstmal nach vorne, weil es eben erstmal eine Ausgleichbewegung ist. Und du musst eben immer aufpassen, dass du nicht umfällst. Aber genau diese Pendelbewegung und diese charakteristische Pendelbewegung und auch das Timing dieser Pendelbewegung, das war tatsächlich dann zum Schluss das Indikative. Also es gibt eben, und deswegen heißt es ja auch nicht umsonst Emotional Footprint, es gibt eben tatsächlich einen ganz charakteristischen, in der zeitlichen Achse erst wirklich sinnvoll zu deutenden Fußabdruck. Ja, einen charakteristischen Fußabdruck, der emotional geprägt ist. Und das ist eben tatsächlich die spannende Erkenntnis gewesen.
Es gibt ja von den, jetzt eher so, ist ein bisschen eine Außenseiterposition, so Biologen wie Maturana haben jetzt in der Psychologie, die kommen schon immer mal wieder vor, aber halt nur so am Rande. Aber ein wichtiger Begriff bei denen ist die sogenannte Perturbation, also ein System, ein Organismus zum Beispiel, der in seiner komplexen Umwelt über zig Wechselwirkungen damit verbunden ist. Und Perturbation heißt eben, dieses System wird durch einen Reiz von außen in Wallung, in Störung oder in Veränderung gebracht. Und so, finde ich, kann man diese Zeitverläufe unserer Studie sehr schön deuten. Wir haben eben einen Stimulus und sehen dann daraus, wie sich sofort Bewegungen entwickeln, Ausgleichsbewegungen, dass eben wirklich über mehrere Sekunden dieses ganze System Mensch in motorische Schwingungen gerät. Also wenn ich irgendwie ein Beispiel bräuchte, um so eine Perturbation zu erklären, dann würde ich, denke ich, das Balanceboard nehmen, weil man da eben sehr schön sieht, dass sowas nicht nach einer Sekunde wieder vorbei ist, sondern das ganze System ein bisschen in einen anderen Zustand und auch wirklich in Schwingungen kommt.
Ja, und außerdem wichtig bei Maturana und Virela, die du angesprochen hast, ist auch, dass die Reaktion auf den Perturbator nicht durch den Perturbator, also nicht im Stimulus selbst liegt, sondern im System, was gestört wird. Und wenn ich halt jetzt auf dem Balanceboard bin und zum Beispiel einfach einen schlechten Gleichgewichtssinn habe, dann kann irgendein Stimulus mich vom Board werfen, wohingegen andere Menschen mit einem viel besseren Gleichgewichtssinn, der gleiche Stimulus, überhaupt nicht diese Wirkung hat. Aber die halbe Frage, die ich noch stellen wollte, und Klaus hat es schon kurz angesprochen ist, was ist denn mit so Stimuli, mit Bildern, Emotionen, die zwar positiv besetzt sind, aber wo man intuitiv eher ein Zurückgehen vermutet. Zum Beispiel, Marius hat gesagt, das wurde auch gezeigt, Sonnenuntergänge. So, wenn ich einen Sonnenuntergang sehe, natürlich, ich habe vielleicht intuitiv dieses Gefühl, ach, das ist ja schön, ich möchte hier bleiben, aber vielleicht, oder bei einem anderen ästhetischen Stimulus habe ich das Gefühl, ich möchte einen Schritt zurücktreten, um das Ganze bewundern zu können? Oder ist das jetzt hier gerade ein bisschen zu vereinfacht gedacht, weil es wirklich auf diese Mikrobewegung und auf diese Schwingung rankommt?
Also ich finde das ein wunderbares Beispiel, weil es zeigt eben, dass es sowas wie Schönheit oder Attraktivität an sich so undifferenziert wahrscheinlich nicht geben sollte in der Psychologie. Wir sollten das eben ein bisschen aufklamüsern. Und das könnte ja sowas sein wie ein wohliges, erhabenes Schauen, ja, auf etwas. Und es ist eben was ganz anderes, weil du tatsächlich, es gibt solche affektiven Zustände, wo wir tatsächlich einfach es genießen wollen und einfach anschauen wollen. Wo wir richtig jetzt gedanklich, also ich stelle mir das gerade so vor, dass ich die Arme nach hinten mache, ja, am Boden sitzen, da will ich auch auf dem Boden gehen, also da will ich gar nicht zu viel stehen. Und da habe ich einfach die Sehnsucht, das einfach lange anzuschauen und runterzukommen. Und tatsächlich sind diese Emotionen, wie wir sie ganz oft in der Psychologie kennen und erforschen, viel rudimentärer und aber wesentlich trennunschärfer. Und genau solche Sachen, solche differenzierten Dinge sind eigentlich unglaublich zielführend. Also sowas wie Marius und ich interessieren uns ja sehr zum Beispiel für diesen Zustand, was auch immer das ist, also ein affektiver Zustand, das ist eben affektiv-kognitiver Zustand der Nostalgie beispielsweise. Und Nostalgie könnte sein, dass es einen eigenen Emotional Footprint hat. Wir haben es leider noch nicht untersucht, aber wir sind zum Beispiel auch nicht darauf angewiesen, Leute auch immer stehen zu lassen. Wir könnten das auch komplett ganzheitlich anschauen oder auf einer kompletten Matte vielleicht ein Bewegungsmuster sich anschauen zu können. Auch das wäre wahrscheinlich sehr, sehr spannend. Oder in Verbindung, wir haben viel mit zum Beispiel der Kinect gearbeitet, dass wir ein ganzheitliches, körperliches Erscheinen tatsächlich auch mit einbeziehen. Das ist dann zwar eine unglaublich schlechte räumliche Auflösung gegenüber diesem Footprint, weil der Footprint ist eine unfassbar gute zeitliche und räumliche Auflösung. Das ist Wahnsinn, aber das könnte eine interessante zusätzliche Technik dann sein, die man kombinieren könnte. Also insofern, ich finde, das macht eben genau das Spannende aus bei der psychologischen Forschung, dass wir irgendwann eben merken, unser Repertoire reicht nicht aus und es gibt da ganz, ganz viele Zustände, die nicht annähernd richtig beschrieben worden sind oder einfach, weil sie zu viel andere Aktivitäten zeigen, dann einfach ausgesondert werden und als atypisch einfach angesehen werden. Und das finde ich immer das eben auch das Spannende, dass wir manchmal ganz glücklich waren über bei manchen Techniken über Verbindungsabbrüche oder irgendwie Zusammenbruch des Signals, weil eben die Person gerade etwas gemacht hat. Also in dem Fall wäre das jetzt zum Beispiel, dass jemand vom Balanceboard plötzlich runterspringt und vielleicht, also das ist uns nicht passiert, aber das könnte jetzt was Spannendes sein. Wir hätten beobachtet, dass eine Person einfach runterspringt und in eine Kauerstellung geht, ja. Also das wäre jetzt ein extremes Beispiel, weil die Person vielleicht wirklich richtig Furcht hat vor einem Objekt. Und das wäre eben typisch Mensch, dass er sowas macht oder sie. Und das wäre eben das Spannende, dann tatsächlich mit einer weiteren Technik dann auch festzustellen, weil das eben mit diesem Emotional Footprint vielleicht nicht vollständig abbildbar wäre.
Ja, und das zeigt vor allem auch, mit welchem Auflösungsgrad wir in unserem alltäglichen Verhalten und in unserer Interaktion operieren. Weil natürlich können wir sagen, jeder hat 5, 6, 8 typische Verhaltensweisen bei spezifischen Emotionen im Kopf, dass man sagt, naja, wenn ich Angst habe, dann renne ich weg, wenn ich traurig bin, dann weine ich etc. Und das sind natürlich die Indikatoren, nach denen wir suchen, wenn wir in die Interaktion gehen, wenn wir jemandem Trost spenden wollen, wenn wir reagieren auf Emotionen, die andere Menschen zeigen oder wenn wir Emotionen ausdrücken wollen. Aber darunter gibt es eben auch nochmal Verhaltensweisen. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, nehmen wir die auch wirklich, also spielen sie eine Rolle? Sind sie überhaupt für uns wahrnehmbar oder ist es halt einfach nur ein Side-Effekt, sozusagen, und er lässt sich trefflich mit dem Emotional Footprint, mit einem Rebalance Board aufdecken, aber wir benutzen das überhaupt nicht als sozialen Hinweisreiz, wenn wir halt zum Beispiel die Emotionen von jemand anderem einschätzen wollen. Also wir dürfen nicht der Illusion anheimfallen, dass wirklich unser Erleben, unser Inneres immer direkt übersetzt wird in interpretierbares, klares Verhalten, sondern es gibt eben auch Zwischenräume sozusagen, wo man halt eine gewisse Technologie braucht, um sie aufzudecken, weil der menschliche Wahrnehmungsapparat das gar nicht leisten kann.
Ja, das könnte manchmal so sein, aber tatsächlich ist es so, das macht eben auch sozial kompetente Menschen oftmals aus, dass sie eben solche Signale lesen. Und es muss nicht unbedingt so plump sein, dass man sagt, ah, schau mal, der Niklas, der grübelt gerade nach, der grübelt über etwas oder er denkt über das nach oder da hat er wahrscheinlich jetzt eine Wissenslücke, weil er eben jetzt tatsächlich sich so komisch bewegt hat. Das ist eher so ein Gefühl, dass man jetzt plötzlich die Idee hat, ich müsste wahrscheinlich das nochmal erklären, das hat er jetzt nicht verstanden oder diese Sache ist verstanden, weil da gab es ein Nicken und so weiter. Und ich sage aber nicht bewusst, der hat jetzt genickt und so weiter, sondern eben dein gesamtes Körperliches sagt eben etwas aus, ob du etwas verstanden hast, nicht verstanden hast, ob du das gutierst oder nicht gutierst. Und manchmal ist es natürlich auch trügerisch. Ne? Fragt man plötzlich nach und dann sagt man, nein, für mich ist das alles okay und klar. Aber du hast halt vielleicht gerade die Stirn zum Beispiel gerunzelt. Also es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, relativ einfach die Stirnrunzelaktivität tatsächlich zu messen. Das geht sehr einfach und das könnte ich sogar sehr genau messen, aber es macht eben zum Beispiel kaum jemand. Ja? Aber ein guter Beobachter, eine gute Beobachterin macht das tatsächlich intuitiv. Deswegen ist es auch immer so wichtig, dass wir zum Beispiel im Studium früher sehr, sehr intensiv Beobachtungsstudien durchgeführt haben. Und da ging es wirklich auch darum, Menschen genau zu beobachten, was machen die gerade, um zu verstehen, ist das eine Sprache, die wir auch tatsächlich lesen können, ja, weil diese körperliche Sprache ist etwas, was wir eigentlich lesen müssten und es wird aber öfters mal ignoriert, weil man eben oftmals sagt, naja, wir haben ja hier Geräte, die können das messen. Also ich will sozusagen einerseits eine Lanze brechen für solche Methoden und andererseits aber auch eine Lanze brechen für besseres Beobachten von Menschen, besser Körpersprache beispielsweise interpretieren. Und das hat ja alles was mit dem Emotional Footprint zum Schluss zu tun.
Ja, und dann bedanke ich mich recht herzlich für die Einblicke in die Arbeit, die ihr unseren Zuhörerinnen und auch mir gewährleistet habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Und bis dahin sage ich Tschüss.
Das war die Bamberger
Servus, Psychose. Ciao, macht's gut.
Mit Niklas Döbler, Professor Dr. Klaus-Christian Carbon und Dr. Marius Ra. Bis zum nächsten Mal.